Das größte Meeresschutzabkommen aller Zeiten. Die Kettenreaktion. Meeresrauschen, salzige Luft, eine Brise, das Schreien der Möwen und dann dieser Duft nach Tang.
Herrlich. Ja, du Nordmann, du bist ja auch von hinterm Deich. Und jetzt sitzt du hier in Bayern am Fuß der Alpen. Was ist denn da passiert?
Ja, du bist mir passiert.
Ja, das kann man wohl sagen. Aber immerhin liebe ich das Meer auch ein bisschen, sogar ziemlich viel. Auch wenn ich ganz weit weg davon geboren bin.
Ja, und wer liebt das Meer nicht? Ich meine, das ist doch, eigentlich geht es doch uns allen so, oder? Man muss das Meer einfach lieben. Du freier Mensch, du liebst das Meer voll Kraft. Dein Spiegel ist's in seiner Wellenmauer, die hoch sich türmt, wog deiner Seele Schauer. In dir und ihm der gleiche Abgrund klafft.
Wow, das ist ja schön. Bist du halt poetisch drauf?
Naja, du weißt ja, dass ich Gedichte mag. Sag's nicht weiter. Das müssen die Möwen gewesen sein. Jedenfalls dieses Gedicht von Baudelaire mag ich sehr, aber jetzt mal zum Thema. Okay, ihr alle habt es natürlich schon gecheckt. Es geht heute um die Ozeane. Sag mal, Sabine, kryptische Frage, aber sie macht viel Sinn. Wie soll man eigentlich das Unschützbare schützen?
Komische Frage, tatsächlich. Aber meinst du nicht eher unschätzbar?
Ja, auch unschätzbar, aber tatsächlich im praktischen Sinne unschätzbar. Schützbar. Stellt euch doch mal vor, ihr düst mit der ISS im Orbit rum, schaut runter auf die gute alte Erde. Welche Farbe hat sie? Na?
Blau.
Weil natürlich 2/3 der Oberfläche Ozeane sind. Also dieser Planet
sollte also eher Wasser heißen und nicht Erde.
Genau. Ja. Und der allergrößte Teil dieses Planeten gehört keinem. Und jetzt wird es interessant. Nur in der 200-Meilen-Zone regieren die jeweiligen Küstenländer. Und das ist global betrachtet nur ein ganz kleiner Streifen. Und dahinter Open Ocean. Unendliche Weiten. Oder mal als Zahl, mehr als 40% dieses Planeten gehören keinem Menschen und auch keinem Land. Das ist Niemandsland oder besser Jedermannsland oder noch besser Jedermanns Wasser.
Tja, verstehe. Also unschützbar. Weil keiner dort bestimmen kann, kann jeder machen, was er will.
Ja,
so ungefähr.
Aber nicht mehr lange, hoffentlich. Denn heute erzählen wir euch, wie das Unschützbare geschützt werden soll. Und zwar mit dem größten Meeresschutzabkommen aller Zeiten.
Boah, und weil sich das so ein bisschen too good to be true anhört, schauen wir uns das heute mal ganz genau an. Denn, liebe Leute, ihr wisst ja, alles hängt mit allem zusammen. Nicht nur in unserer Kettenreaktion, sondern auch in der Natur und in der schönen, großen, weiten Welt. Und eins ist ja euch eh klar, wir brauchen die Ozeane zum Überleben. Und wenn wir sie schützen, schützen wir in Wirklichkeit uns selbst und unsere Zukunft. Ich bin Sabine Steffens.
Und ich bin Dirk Steffens. Und wir finden es sensationell, dass ihr wieder unsere Kettenreaktion angeklickt habt. Dankeschön.
Okay.
Meistens, wenn wir aufs Meer schauen, wenn wir schwimmen, baden, Bötchen fahren oder im Fall von Sabine und mir surfen, paddeln, wingfoilen oder kiten oder auch mal als Schnorchler, Taucher, Hobbyangler unterwegs sind, die sind dann immer im Küstenbereich, also da, wo das Meer noch relativ flach ist. Man spricht dann auch vom Schelfmeer und das gehört eigentlich immer jemandem, also eigentlich dem angrenzenden Land. Das ist eben diese 200-Meilen-Zone. Da gibt's Regeln, wer was darf oder eben auch nicht, aber das ist, ich habe es im Intro schon gesagt, nur ein winzig kleiner Teil des Weltozeans. Sabine, lass mal hören, bring uns mal auf den letzten Stand, wie es dahinter weitergeht, die Nerdbox.
Ja, beim Meeresschutz gibt es eben ein relativ großes Problem. Der größte Teil der Meere liegt gar nicht im nationalen Hoheitsgebiet. Und bislang ist die Hohe See quasi so eine Art rechtsfreier Raum gewesen. Das heißt, keine Regierung der Welt kann Gesetze erlassen, um diese internationalen Gebiete zu schützen. Achtung, jetzt kommt eine fürchterliche Abkürzung. ABNJ heißen diese Gebiete auch Areas Beyond National Jurisdiction, Gebiete außerhalb der Gerichtsbarkeit von Nationalstaaten.
Ja, also im Grunde wie im Wilden Westen. Wer zuerst kommt, malt zuerst und kann machen, was er will.
Schießt zuerst, ja genau. Ja, nicht ganz. Es gab schon ein paar Regeln. Was komplett illegal ist, ist natürlich auch dort illegal gewesen. Sowas wie Haifischflossenjagd oder Walfang oder Müll ins Meer kippen, ne?
Ja, illegal. Aber es gab ja niemanden, der die Regeln durchgesetzt hat. Also es war nur theoretisch illegal.
Genau. Und das sind eben 2/3 der Ozeane, die in diesen Gebieten liegen. Und weil das auch noch so tief runtergeht, ist das also 90% des Lebensraums der Meere.
Ja, denn der Ozean ist ja dreidimensional, ist ja nicht nur eine Fläche.
Und bisher war es tatsächlich so, dass nur der Meeresboden ein Erbe der Menschheit ist. Das sind solche Gebiete, in denen die Ressourcen allen gehören und jeder sie verantwortungsvoll nutzen soll.
Oh, das ist aber süß, so eine Regelung. Ne? Jeder soll sie verantwortungsvoll nutzen. Alle Länder sind ganz lieb. Und keiner macht was Böses. Und genauso zahnlos, wie es sich anhört, war es auch.
Ja, diese Wassersäule über dem Meeresboden, die war ja vollkommen ungeschützt und eben auch unschützbar, weil eben niemandes Eigentum.
Das nennt man in der Ökologie und in der Wirtschaft Tragedy of the Commons. Die Tragödie der Allmende. Was niemandem gehört oder allen gehört, um das kümmert sich auch niemand. Das ist wie in der Kaffee- oder Teeküche im Büro. Jeder geht hin, jeder benutzt das Ding, keiner macht es sauber und irgendwann ist es unbenutzbar. Seit 20 Jahren ringen die Vereinten Nationen nun um so ein Schutzabkommen. 20 Jahre, Wahnsinn. Das ist lange her. Was war vor 20 Jahren los,
Sabine? Wahnsinn, überleg mal. Da wurde Angela Merkel gerade zur ersten Bundeskanzlerin gewählt und YouTube wurde gegründet. Ja.
Oh ja,
und übrigens Michael Jackson gerade freigesprochen.
Ein historischer Meilenstein. Also ich meine das Umweltschutzabkommen, nicht das mit Michael Jackson. Und was geht's da eigentlich genau? Ich war vor einiger Zeit auf der Meeresschutzkonferenz in Berlin und habe mit Heike Vesper gesprochen. Die ist Direktorin des WWF und außerdem eine gute Freundin von mir.
Mit diesem Hochseeabkommen ist die Grundlage dafür gelegt worden, dass man überhaupt Schutzgebiete einrichten kann. Das konnte man vorher nicht, weil es diese Gesetzgebung oder diesen Rahmen nicht gegeben hat.
Nochmal kurz zusammengefasst, also es waren keine Schutzgebiete möglich, weil ja auch keiner verantwortlich sein konnte. Es konnte also keine Aufpassbehörde geben, keine Polizei, keine Ranger, die mal Fui sagen konnten, wenn irgendjemand was Schlechtes gemacht hat. Und deshalb sind da die Fischgründe einfach leer gefischt worden oder man konnte da alles andere mögliche Zeug machen. Deutschland war übrigens eines der ersten Länder, die das Abkommen unterzeichnet haben. Mittlerweile sind es schon 115, Klammer auf, die Mehrheit der Menschheit ist immer noch anständig und vernünftig, auch wenn es sich nicht so anfühlt zurzeit, Klammer zu. Und mitgemacht haben eben auch, und das können sich mal alle jetzt schön aufschreiben, Big Player wie die USA, China, Indien, Brasilien und noch mehr.
Ja, das ist wirklich toll. Unsere damalige Außenministerin Annalena Baerbock sprach nach der Unterzeichnung sogar von einem Hoffnungsschimmer für die ganze Welt und die damalige Umweltministerin Steffi Lemke von einem historischen Tag für den Schutz der Meere.
Tja, ich meine gut, reden können Sie immer, aber diesmal haben Sie auch was gemacht. Tolle Sache. Und dieses Abkommen ist ein Rahmen, um sich auf ganz bestimmte Schutzmaßnahmen zu einigen. Das hört sich theoretisch an, aber man braucht erstmal einen Rahmen und erst dann kann man sagen, das und das ist da erlaubt oder eben nicht. Ihr erinnert euch vielleicht, auf der Weltbiodiversitätskonferenz in Montreal, da wurde vor ein paar Jahren das 30-30-Ziel beschlossen. Also bis zum Jahr 2030 sollen 30% des Planeten Erde unter Schutz gestellt werden, des gesamten Planeten. Aber wie soll man 30% der Meere unter Schutz stellen? Tja, dafür braucht es dieses Abkommen. Und Heike Vesper sagt, man wisse auch schon ziemlich genau, wie das funktionieren kann.
Dafür gibt es genügend Konzepte und Richtlinien und alles Mögliche, zu sagen, das sind die Gebiete, die wir besonders schützen wollen. Das sind die Zonen, in denen wir gebietsorientierte Maßnahmen ergreifen wollen. Und last not least geht es ja auch darum, dass die Gebiete, die nicht unter Schutz gestellt sind, trotzdem nachhaltig nur genutzt werden.
Ja, da waren die Wissenschaftler wirklich fleißig und wirklich ganz viele Bemühungen gingen diesem Abkommen jetzt auch vorweg schon. Es gibt eine sehr, sehr gute Datengrundlage und Meeresschützer aus aller Herren Länder haben sich schon lange zusammengesetzt und sogenannte, Achtung, kommt schon wieder eine Abkürzung, EBSAs definiert.
Das muss ich mir dazwischen sagen, das EBSA war ja auch auf dieser Meeresschutzkonferenz so. Willst du in der Umweltpolitik mitreden, musst du erstmal wie aus dem Vokabelheft 1000 Abkürzungen auswendig lernen. Ja. Sonst versteht man dann nicht, worum es geht. EPSA.
EPSA meint Ecologically and Biologically Significant Areas.
Ja, das tolle sind also, Natur, hätte ich gesagt.
Genau, ganz wichtige Zonen. Und solche Gebiete sind eben jetzt die Grundlage dafür, Schutzgebiete einzuleiten. Und die Wissenschaft hat dann zum Beispiel auch 7 Kategorien vorgeschlagen, was man eben dort darf und was man nicht darf.
Wie ist das? 1 darf ich alles, 7 darf ich nichts?
Ja, so ungefähr. Also in den aller wertvollsten Gebieten sollte man natürlich möglichst wenig Nutzung oder gar keine haben. Aber es gibt auch Gebiete, wo eine gewisse Nutzung durchaus möglich ist. Dann sollte es so Blue Corridors geben, also so ja, Korridore, die diese Schutzgebiete verbinden, wo die Tiere auch wandern können. Also da hat man wahnsinnig viele Ideen, die man jetzt direkt umsetzen könnte.
Nochmal kurz zur Einordnung. In den Küstengebieten, also den Schelfmeeren, da passiert ja am allermeisten, sowohl biologisch als auch bezüglich der Nutzung. Warum ist das so? Naja, da kommen die Meeresströmungen eben hoch aus der Tiefe, nährstoffreich. Deshalb viele Fische, Fischgründe, Mangroven, Korallen wachsen da, weil die auch ein bisschen Tageslicht brauchen und so weiter und so weiter. Im Vergleich dazu ist die Hohe See wie eine riesige blaue Wüste.
Ja, genau, aber nicht einheitlich. Zum Beispiel kennt ihr doch alle den mittelatlantischen Rücken.
Ja, den spüre ich immer, wenn ich morgens aufstehe.
Oh. Nein, nicht den. Den, der tatsächlich in der Mitte des Atlantiks liegt. Deswegen heißt er so. Und das ist so ein riesiges Unterwassergebirge. Da kommen eben ganz viele Unterwasserberge nach oben. Und das sind wirklich wie so Oasen in dieser blauen Wüste. Und die sind ganz wichtig. Und so ähnlich wie an den Küstengebieten gibt es da eben auch Upwelling. Das bedeutet, es sind Auftriebsgebiete, Nährstoffe kommen nach oben, Fischschwärme sammeln sich da und ganz viele Fische haben dort auch ihre Kinderstuben oder sagen wir insgesamt Meeresbewohner. Ja, und das ist dann auch so eine Art Autobahnraststätte im blauen Nichts. Ne? Das ist also so eine typische EPSA. Ja, und das ist jetzt nun auch die Krux, weil diese Gebiete sind halt auch total interessant für Tiefseebergbau. Denn da gibt es Kobaltkrusten, da ist geologische Aktivität, da gibt es hydrothermale Quellen, da gibt es Manganfelder. So sind die Begehrlichkeiten da sehr, sehr groß, genau an diesen Zonen. Und jetzt können diese wichtigen Gebiete eben geschützt werden.
Denn das neue Abkommen ist völkerrechtlich bindend. Das soll heißen, wenn man ein Schiff da erwischt, das irgendwie was macht, was nicht erlaubt ist, dann passiert irgendwas. Wie eigentlich?
Wir haben einen internationalen Seegerichtshof, der in Hamburg sitzt und der soll ganz viele Kompetenzen bekommen für die Umsetzung dieses Hoheitsschutzabkommens. Und dort kann dann entsprechend Anklage erhoben werden und es kann auch eine Verurteilung stattfinden. Aber je größer die Gemeinschaft wird, die das anerkennt, desto größer ist auch der politische Druck, sich entsprechend zu verhalten.
Also nochmal zusammengefasst das Ganze, hier die Kettenreaktion. Die Erde besteht zum Großteil aus Ozean. Nur die Küstenzonen gehören den Küstenländern. Der größte Teil der Weltmeere, gut 40% des gesamten Planeten, gehört allen und niemandem. Die Hohe See. Industrieller Fischfang oder Tiefseebergbau war hier bislang völlig unreguliert. Das UN-Hochseeschutzabkommen will das ändern. Es ist das größte Meeresschutzabkommen aller Zeiten.
Ja, und warum ist das alles notwendig? Tja, da muss man mal sagen, the state of the world's oceans ist alles andere als gut. Wir haben da Überfischung, Vermüllung, Verschmutzung, Versauerung, Erwärmung und so weiter. Tiefseebergbau bedroht, ich hatte es schon erwähnt, die einzigartigen Lebensgemeinschaften in der Tiefsee. Und wir haben viele von denen überhaupt noch nicht erforscht. Die Überfischung ist ein Riesenproblem, das kennt ihr auch. 38% aller Fischbestände sind überfischt oder bereits erschöpft. Und weitere 50% werden an ihrem absoluten Limit genutzt, also da geht auch nichts, keine Steigerung mehr, die sind auch sehr gestresst.
Haben wir auch schon mal erzählt in Folge 15,
genau.
Ne?
Genau. Und jetzt muss man sagen, auf der Hohen See wird zwar nur 10% des weltweiten Fischertrags geholt, aber es sind vor allem die großen Raubfische, die da rumschwimmen und abgefangen werden, zum Beispiel Thunfisch oder Schwertfisch. Und die, wenn die fehlen, dann kriegen wir Probleme. Wenn man die Top-Prädatoren aus irgendeinem biologischen System entfernt, also die großen Raubtiere, dann geht echt viel und zwar schnell den Bach runter. Das wissen wir von ganz vielen anderen Gegenden.
Also es ist höchste Zeit für dieses Mega-Schutzprojekt. Jetzt mal ein Vergleich, also ein Verhaltensvergleich. Wenn ich im Nationalpark Bayerischer Wald ein Lagerfeuer mache, was passiert dann? Ja, dann kommt der Förster oder ein Ranger oder jemand vom Ordnungsamt mit einem großen erhobenen Zeigefinger jedenfalls und schimpft mich aus und verhängt wahrscheinlich auch ein Bußgeld gegen mich. Jedenfalls kriege ich irgendwie Ärger. Das Gleiche, wenn ich im Nationalpark Wattenmeer irgendwie ein bisschen Öl auskippe. Aber wenn ich meine Netze auf hoher See auswerfe, wer kommt dann? Wer bemerkt das? Also welche Polizeibehörde, welche Exekutive soll da kommen?
Es gibt hunderte, tausende von Satelliten, die Erde tagtäglich umkreisen, die genügend Bildmaterial liefern. Man kann auch erkennen, wenn ein Schiff liegen bleibt, ob es irgendwelche Tätigkeiten ausübt, wie Fischerei zum Beispiel oder andere Sachen macht. All das ist irgendwie durchaus sichtbar. Aber zugrunde liegt natürlich erstmal die Willenserklärung, das auch ahnden zu wollen.
Ja, es ist halt wirklich weit, weit draußen. Und das ist schon schwierig zu überwachen, aber nicht unmöglich. Immerhin treiben nicht Millionen Schiffe unter allen Flaggen dauernd Schindluder.
Es gibt nicht so viele Länder, die in der Lage sind, überhaupt auf der hohen See irgendwelche wirtschaftlichen Tätigkeiten auszuüben, weil das sehr, sehr kostspielig ist. Alles, was auf hoher See stattfindet, muss auch entsprechend ausgerüstet sein. Also ist das jetzt auch nicht so, als würden 180 Staaten Raubbau auf der hohen See betreiben, sondern das sind einige wenige und da weist die Staatengemeinschaft schon auf, welche sie da ihr Augenmerk richten sollte.
Ja, Heike sagt das natürlich politisch korrekt, typisch NGO, nennt keine Länder, aber ich mach das. Die üblichen Verdächtigen bei der Fischerei sind zum Beispiel China. Die haben die größte Hochseefischereiflotte der Welt. In Klammer muss man sagen, die haben ja auch sehr viele Menschen, Klammer zu. Also viele hundert Schiffe in allen Weltozeanen. Und das ist schlecht für die Umwelt, aber bisher eben auch nicht illegal. Spanien hat auch eine sehr große Flotte, genauso wie Japan, Taiwan und Südkorea, diese drei asiatischen Länder, die fangen besonders viel Thunfische weg. Beim Tiefseebergbau hingegen ist Russland ganz besonders aktiv, aber nicht immer nur mit dem Zeigefinger auf andere zeigen. Auch Deutschland hat Explorationslizenzen.
Ja, und genau das soll das Hochseeschutzabkommen jetzt regulieren. Aber ich muss leider sagen, die schöne Sache hat auch noch einen kleinen Haken. Denn damit das alles in Kraft treten kann, muss das Abkommen von mindestens 60 Ländern nicht nur unterzeichnet, sondern auch ratifiziert werden. Jetzt bist du dran, lieber Dirk. Du hast doch mal Politik studiert. Du kannst
ja, aber
doch erklären.
Nur ein bisschen. Ja, Ratifizierung, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Wenn man international ein Abkommen trifft, dann ist es im Grunde wie ein Vertrag, den Länder untereinander machen. Aber damit das ausgeführt wird, also damit zum Beispiel die Fischer aus Deutschland oder aus Spanien oder aus China wissen, was sie dürfen und was nicht, braucht es nationale Gesetze. Also da muss dann ein internationales Abkommen in nationales Recht übersetzt werden. Dafür braucht es dann einen Beschluss bei uns zum Beispiel vom Deutschen Bundestag und das nennt man dann ratifizieren. Bei uns steht das auch im Koalitionsvertrag der neuen Regierung, also hey, yippie-ja-yeah, aber sie wollten es bis Juni 25 machen. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Nein, das klappt nicht mehr, weil die EU-Länder das gleichzeitig machen wollten. Es ist alles sehr komplex, das zu koordinieren, aber es soll wohl irgendwann kommen.
Ja, und jetzt warten alle, dass das Ding von genügend Staaten unterschrieben wird. 60 müssen es sein, 21 sind es zurzeit
schon. Sabine Kopfrechenmonster, wie viel fehlen noch?
39.
Ja. Der Countdown läuft,
Leute. Nur noch bis Ende September 2025. The race for ratification is on.
Immerhin haben schon ein paar sehr bedeutende Fischereinationen unterzeichnet. Chile zum Beispiel, Spanien, Frankreich und Deutschland noch nicht.
Tja, und als eine ihrer allerersten Maßnahmen strich die neue Regierung neben vielen anderen Beauftragten auch erstmal die Stelle des Meeresbeauftragten. Sehr schlau, echt.
Nein, das ist nicht nur sehr schlau, das ist sogar richtig ausgewachsen blöd. Das hört sich an wie eine Sparmaßnahme, ist aber keine. Denn zum einen, liebe Leute, die Natur macht keine Deals. Also das wäre an der falschen Stelle gespart, wenn es denn sparen wäre. Aber es wird gar kein einziger Euro gespart. Da wird nur ein Titel weggestrichen, da werden Kompetenzen weggenommen. Und es bringt keine finanzielle Ersparnis, aber viel weniger Durchschlagskraft für den deutschen Meeresschutz. Also Scheinsparen mit Kaputtmacheffekt. So ist Politik wirklich nicht gut.
Dabei könnte es auch schnell gehen. Ne? Großbritannien zum Beispiel hat die Meereswende schon drauf und die Briten haben schon 2022 zum Beispiel in drei ihrer Schutzgebiete die
Ich wusste, das Wort kannst du nie sagen.
Oh Gott. Grundschleppnetzfischerei.
Yeah.
Ja, das ist diese ganz schlimm schädliche Fischerei. Ihr wisst schon, wo der ganze Meeresboden umgekrempelt wird. Es ist wie Apfelernten und man würde in der Apfelplantage alle Bäume rausreißen.
Um besser an die Äpfel zu kommen. Clever.
Jedenfalls haben die Briten das in 3 Schutzgebieten verboten. Zum Beispiel im Schutzgebiet Doggerbank. Und das ist immerhin 12.000 Quadratkilometer groß. Das ist übrigens, lieber Dirk, 5-mal so groß
wie
das Saarland.
Ein Saarland-Vergleich.
Auf jeden Fall ist das Hochseeschutzabkommen ein richtig, richtig fetter Meilenstein für den Meeresschutz. Und so weit waren wir wirklich noch nie.
Ich finde, ehrlich gesagt, ist Geschichte geschrieben worden mit diesem Abkommen. Auch wirklich im Sinne von die Staatengemeinschaft auf dieser Erde kümmert sich gemeinsam um etwas, was allen gehört. Für mich ist es ein historischer Moment. Das ist schon wirklich eindrucksvoll.
So, und das feiern wir jetzt mal so richtig. Ein Hoch
auf die Hochsee.
Und deren Schutz. Das ist wirklich ein historisches Abkommen. 20 Jahre. So lange hat es gedauert. Und dann sind doch noch fast alle Länder zusammengekommen und haben sich geeinigt. So geht Zukunft, Leute. So ähnlich wie damals beim Ozonloch. Na, da haben sich auch alle zusammengerauft, ein paar kluge Verträge geschlossen, die umgesetzt und zack war die Welt gerettet.
Ja, und wir drücken die Daumen und ihr hoffentlich auch, dass das mit der Ratifizierung bald klappt und dass die fehlenden 39 Länder bald einen Strich drunter machen und dieses wunderbare Abkommen dann auch in Kraft treten kann. Denn ihr wisst ja, wir brauchen das Meer.
Und wir lieben es. Und ihr doch auch. Das war die Kettenreaktion für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Nächstes Mal wird's echt super spannend, denn dann können wir endlich das Ergebnis von unserem halbjährigen Verjüngungsexperiment verkünden. Und ich sag euch, ja, das wird euch wirklich aus den Windeln hauen. Das muss man sagen, Windeln wegen Verjüngung und so. Ne?
Oh, ich dachte aus den Socken.
Also bis dahin, ciao und vielen Dank an die Postcode-Lotterie, denn die unterstützt meine Biodiversity Foundation und damit auch Podcasts wie diesen hier. Danke auch an unser tolles Team.
Audioproduktion und Sounddesign?
Noreen Frerichs.
Produktionsleitung?
Gerold Teufelsdorfer.
Redaktion?
Sabine und Dirk Steffens.
Dieser Geowissenschaftspodcast ist eine Produktion der UFA Show and Factual unter dem Label UFA Documentary.
Im Auftrag von RTL+.